Ich grüße Sie herzlich nach unserem kulinarischen Rundgang durch die Religionen. Darf ich nun zu Ihnen sprechen über Religion selbst, ein Überbegriff über alle Religionen. Der Titel heißt nämlich, was ist Religion? Nicht, was essen die verschiedenen Religionen? Nun, das ist ein anspruchsvolles Thema, denn was ist Religion schlechthin abstrakt? Es wird sehr verschieden definiert. Ein Atheist würde sagen, das ist das, was sich die Menschen ausgedacht haben, um das Leben ein bisschen zu deuten, dass es nicht so brutal ist, dass es nach dem Tod bei Ungerechtigkeiten weitergeht. Ein sehr gläubiger Mensch wird seine Schriften konsultieren und darin finden, dass Essen ein Thema ist, das sehr zentral ist. Wir werden davon hören. Ich werde eine spezielle These vertreten heute, die ein bisschen provokativ ist, aber ohne Provokation gibt es ja auch keine richtigen Gespräche und Herausforderungen. Ich werde immer mal wieder wiederholen, was ich eigentlich sagen will. Dass nämlich Religion in alten Zeiten für den Urmenschen oder für das Kleinkind ist alles. Das ganze Leben ist Religion. Erst durch die Neuzeit, durch Aufklärung, Säkularisierung, durch die modernen Wissenschaften haben wir heute ein Lebensgefühl, wo die Religionen einen Teilbereich des Lebens abdecken und anderes ist nicht religiös. Autofahren, konstruieren. Meine These geht aber dahin, dass wir uns heute mit diesem säkularen Bewusstsein, wo Religion nur noch ein, eigentlich sage, amputiertes Überbleibsel ist, dass wir ausgehend von diesem weltlichen Erleben in den nächsten 100 oder 1000 Jahren wieder dahin kommen, das ganze Leben religiös zu empfinden, zu erleben und wir wieder Gott in allem sehen werden. Das werde ich aber etwas begründen und ausführen müssen. Es tönt ein bisschen wie New Age. Der Typ da vorne, der glaubt, jetzt kommen wir in ein Zeitalter, wo das Bewusstsein sich verändert, ein Quantensprung, und wir haben wieder das Allbewusstsein. Das ist die Sprache der Esoteriker. Aber jede Religion hat diese tiefe Botschaft auch in ihren Mythen. Die christliche Lehre geht davon aus, dass wir alle einmal mit Gott zusammen in einem wunderbaren Garten lebten und dort von allem essen durften. Am Anfang eigentlich vegetarisch, weil nach der Erschaffung des Menschen im Bild Gottes als Mann und Frau heißt es da in der Bibel, alles Kraut und alle Früchte seien eure Nahrung. Später wird das korrigiert, nämlich nach der großen Flut, nachdem Noah überlebt hat und scheinbar die Situation auf Erden etwas schwieriger geworden ist, der Mensch physischer in der Welt lebt, da hat Gott dieses Gebot korrigiert und er sagt, oh, die Tiere sollen sich fürchten vor den Menschen, denn er wird alles essen, was sich da regt und was sich lebt, außer das Blut, in dem das Leben ist, das ist verboten. Und die Gesetze an Noah, das sagen die Juden auch, die gelten nicht nur für die Juden, die gelten für die ganze Menschheit. Und der Islam hat ja dieses Gebot mit dem Blut übernommen. Wir haben es da gelesen, ganz zentral, die Tiere müssen geschächtet sein, das Blut muss draußen sein. Eine alte Weisheit, dass ein totes Tier gefährlich ist. Und die Religion hat das bewahrt. Aber die Religionen haben nicht nur so Gesetze bewahrt, eben, sie haben auch diese Geschichten, diese Mythologien oder Urerinnerungen bewahrt, dass die Menschheit aus einer Zeit kommt, wo alles Religion war, im Paradies. Und im Paradies heißt es, man durfte von allem essen, vom Baum des Lebens. Und der Baum des Lebens steht für Fülle von Gemeinschaft, von Liebe, von Verbundenheit. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse durften sie nicht essen. Sie wissen die Geschichte, Sie kennen sie. Adam und Eva haben von dieser Frucht gegessen und es gingen ihnen die Augen auf. Sie sahen, dass sie nackt waren und schämten sich. Das Bewusstsein war erwacht und sie konnten nicht mehr im Paradies leben, wo diese Fülle war. Sie werden vertrieben in die Welt, wo sie wieder zu Asche werden, sie werden sterblich. Geburt und Tod kommt hinzu, dass der Mensch nicht einfach ewig lebt, sondern durch die Frau, durch ihre Schmerzen auf die Welt kommt. Und das Essen geschieht im Schweiße des Angesichts. Der Mensch muss hart arbeiten, um seine Nahrung zu gewinnen. Das ist der Zustand hier in der Welt. Aber die Bibel blickt nicht nur zurück in die Urzeit, ins Paradies, sie blickt auch in die Zukunft und verheißt, es wird wieder die Zeit kommen, wo diese Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Es gibt ein neues Jerusalem, wo alle Völker vereinigt sind. Dieses neue Jerusalem kommt irgendwann vom Himmel. Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dort wird ein Fluss sein mit Bäumen, Bäumen des Lebens. Die werden jeden Monat, also 12-mal im Jahr, Früchte tragen. Also wir werden dort den Baum des Lebens wieder in Fülle kosten. Also das Symbol des vollen Lebens wird wiederhergestellt sein. Das, diese Mythologie im Christentum, natürlich wird das teils ein bisschen belächelt. Ja, das sind primitive Mythen von früher. Heute glauben wir an die Evolution. Der Mensch ist so langsam aus dem Tier entstanden. Und was erzählt uns da dieser Referent? Glaubt er wirklich ans Paradies und an diese alten Mythologien? Ich tue es wirklich, aber ich lehne auch nicht die Evolution ab. Der Mensch hat sich biologisch entwickelt, da gibt es ungeheure Zeiträume, aber der Mensch hat sich nicht allein aus sich selbst entwickelt. Da waren hinter unserer sichtbaren Welt gute Kräfte am Werk, die das alles begleitet haben, organisiert haben, behütet haben. Und wir können das nachvollziehen, wenn wir ein bisschen zurückschauen und die Evolution des Menschen vergleichen mit der Geburt eines Menschen. Man spricht hier von der Ontogenese, wie die Menschheit entstanden ist, und der Phylogenese, wie jeder einzelne Mensch zur Welt kommt. Und da gibt es Analogien. Der Mensch wird im Embryo, als Embryo im Wasser wächst er. Also der Urmensch ist vielleicht eben auch ganz anders, als dass er plötzlich schon so da ist. Und er wächst in Geborgenheit mit der Mutter, wie der Mensch vielleicht mit der Mutter Erde. Er kommt auf die Welt und ist völlig angewiesen, dass jetzt die Nahrung da auch gewährleistet ist. Wäre nicht die Mutter da, die das Kind nimmt, das Kind wäre verloren. Die Mutterliebe, die Aufmerksamkeit der Mutter ermöglicht, dass dieses Kind diese Liebe, diese Geborgenheit spürt. Und das Essen ist etwas ganz Wichtiges für ein Kind. Wir haben jetzt gerade das erste Großkind immer zu Hause und ich erlebe das zum ersten Mal, wie da diese Lust zu essen, alles wird in den Mund genommen. Der Mund ist quasi das Organ zur Welt. Alles will man verschlingen. Und es braucht eine lange Zeit, bis das Kind lernt, zu unterscheiden, was kann man wirklich essen. Die Steine, die es da findet, Nein, das geht nicht. Und die Mutter sagt dann halt, halt. Und es geht nicht so einfach und schnell wie bei den Tieren. Der Mensch lernt, wächst und entdeckt diese Freuden der Gemeinschaft. Es ist nicht gern alleine, wie jeder Mensch nicht gern allein ist. Essen ist immer in Gemeinschaft. Und nun kommen wir zur Frage, wo beginnt jetzt eigentlich die Religion, wenn so ein Kind 3 ist oder 4 ist? Wann wird es religiös? Also wenn es das erste Mal die Händchen faltet oder wenn es auch Amen sagen kann oder schon wenn es getauft ist oder kommt es, wie der Islam sagt, kommt der Mensch schon gläubig zur Welt? Ist jeder Mensch eigentlich als Muslim geboren? Aber er weiß es ja noch nicht. Also wo beginnt jetzt die Religion? Oder wie die Protestanten sagen, wenn du konfirmiert bist und die Glaubensfragen richtig beantwortest, dann bist du ein Glied dieser Kirche. Oder wir hatten die Diskussion, dürfen nicht auch schon Kinder Abendmahl, dieses Leib und Blut Christi essen? Früher gab es das nicht, die wissen, die können ja das nicht verstehen. Also die Frage, wann beginnt Religion, wann ist jemand gläubig, die ist gar nicht so einfach zu sagen. Und darum ist es doch eigentlich einfacher zu sagen, ach, der Mensch ist, Religion ist immer da. Das Kind ist von Anfang an in der Religion, auch wenn es noch unbewusst ist. Aber es gibt die Stellvertretung der Mutter, der Eltern, des Umkreises. Dort ist die Religion präsent. Dass die Mutter in ihrer Zuneigung eigentlich fast wie Gott ist für das Kind. Und der Vater, der dann vielleicht das erste Mal das Kind nimmt und es gehen lernt, das ist eine chassidische Geschichte, wo sich die Leute fragen, warum haben wir manchmal das Gefühl, von Gott verlassen zu sein? Da erzählt der Rabbi, ein Vater, der das Kind laufen lernt, der kann es nicht immer nur halten und halten und halten. Der muss es auch einmal loslassen. Und dann fällt es vielleicht, aber ohne dieses Loslassen würde es nicht selber gehen lernen. Und so auch Gott, er muss den Menschen irgendwann aus seiner Umhüllung, auf seinen Schutz loslassen, damit er selber gehen lernt. Also, ich sage, das Kind ist religiös, weil das Kind nicht isoliert da ist. Es lebt in Symbiose zu den Eltern und das ist ein Urbild der Religiosität. Das ist Religion, auch die Liebe der Mutter. Obwohl das die Religionen nicht so groß aufgeschrieben haben, wie eine Mutter das Kind lieben soll. Das ist Urreligion, das ist das Elementarste vom Leben. Das bedenkt man gar nicht, weil da wirkt Gott in der Natur. Nun, meine These, so etwas könnte auch mit der Entwicklung der Menschheit stattgefunden haben. Dass der Urmensch, als er langsam aus dem Tierreich sich entwickelt hat, dass da auch göttliche Mütter und göttliche Väter zur Seite standen und ihm Kultur gebracht haben. Der Hinduismus hat ganz klare Theorien dazu, wie da die großen Rishis, die Meister vom Himalaya, von den Göttern inspiriert, den Menschen Kultur gebracht haben. Und dass diese Kultur am Anfang auch in dieser Verbundenheit mit Gott war, alle Menschen damals, wir haben da manchmal so Bilder von irgendwie so wilden, halb Gorillas, halb Neandertaler, die waren vielleicht gar nicht so wild, sondern die lebten irgendwo mit einem Traumbewusstsein noch halb im Himmel, halb auf der Erde und haben sich nur langsam so gelöst, um ein Individuum zu werden, selber ein selbstständiges Individuum zu sein. Dann aber entwickelt der Mensch ein immer stärkeres Selbstbewusstsein. Und er meint, er hätte die Welt erfunden, er könne alles tun, er ist der Besitzer, der Herrscher über die Welt. Es ist wirklich ein Bruch. Wir trennen uns ab von der göttlichen Geborgenheit und Essen, das wird unsere Angelegenheit. Da gibt es noch ein paar Regeln. Man sollte da kein Schweinefleisch essen. So, das können wir ja auch halten. Aber das andere ist unsere Sache. Das ist ein bisschen der Zustand in der säkularen Welt, in der modernen westlichen Welt. Ich habe gerade mit der Frau vom Shintoismus gesprochen und war überrascht zu hören, dass es das, was ich mit Urreligion oder künftiger Religion sagen will, dass es das noch gibt bei den Japanern im Shintoismus. Ich habe dann gefragt, leben die alle so in dem Bewusstsein, dass es einen Gott des Wassers gibt, einen Gott des Feuers, einen Gott des Lichts, dass die Nahrung wachsen kann und dass ich beim Essen diesen allen Kräften danke, der Gemeinschaft danke, ist das? Und ein Gott der Küche, wenn man das zubereitet, dass er da das alles gesund für den Menschen macht. Sie haben in dieser Religion das noch als Rituale und Pflege. Wie stark die Menschen das auch real erleben, ist eine andere Frage. Aber meine These geht dahin, dass in Zukunft wir genau diese Alltäglichkeiten, die in der Religion nicht bedacht sind, vielleicht wieder neu erleben und vertieft, man sagt heute spirituell oder man kann auch geistlich durchdringen können. Denn der Platz der Religion ist heute meiner Meinung nach wirklich ein Provisorium. Wir unterscheiden uns und die Leute führen Kriege wegen der Religion. Aber wenn man genau hinschaut, haben diese Menschen, ob Muslim, ob Christ, haben wir viel mehr wie 95% gemeinsam. Wir haben alle 5 Finger. Wir haben alle Zorn und Ärger und Freude und Lust und Liebe und Kummer und Weinen und Freuen und Lachen. Das ist menschheitlich. Und die Unterscheidung der Religion, das sind wirklich was Kleines. Aber was ist mit diesen 95%, die wir alle gemeinsam haben? Auch da drin ist Religion. Oder wir sagen zeitlich Religion, wie viel Zeit hat das im Leben? Die einen machen ein kleines Morgengebet. Muslime haben viele Möglichkeiten, die Religion in den Alltag zu bringen. Das ist das Geniale an dieser Religion, dass man mit der Waschung, mit dem fünfmaligen Gebet und dem Fasten, also das geht ins Leben hinein, auch mit dem Essen. Aber es ist ein harter Job. Also ich erlebe viele Muslime, die innerlich ringen, was Gott eigentlich von mir verlangt, was ich einhalten sollte und was ich wirklich kann. Aber Gott ist gnädig und er sieht auf unser Herz. Man findet da meistens Lösungen, um zu überleben, auch in der modernen Gesellschaft. 5% zeitlich nimmt die Religion ein, bei den meisten wahrscheinlich noch weniger. Und es wäre schön, wenn wir ein Bewusstsein haben, dass auch die anderen 95% irgendwie in Bezug zu Gott erlebt werden können. Oder was für mich immer ein bisschen schändlich wirkt oder eben symptomatisch: Wir haben eine Schule, in der Mathematik, Sprache, Geografie, Kultur, Geschichte, alles gelernt wird. Und dann gibt es da noch ein Fach Religion. Was machen die denn? Die alten Geschichten repetieren, die nicht so da passen dazu. Oder eigentlich müsste die ganze Schule irgendwie eine Sicht auf das Leben entwickeln, die der Natur, dem Menschen gemäß ist. Und wenn der Mensch Geist ist und Kultur und Seele, müsste eigentlich auch diese Schule das ganzheitlich alle Stoffe behandeln. Aber wir haben 5% Religion. Und das ist eben für diese Zeit, wo wir im Säkularismus leben. Die Hindus würden sagen, wir leben im Kali-Yuga, im Zeitalter der Materie, wo der Mensch nur noch sieht, was materiell ist, und die anderen Bewusstseinsformen, die man früher noch hatte im Satya-Yuga vor 12.000 Jahren, die sind abgedämmert, aber der Mensch lernt jetzt alleine sich bewähren in dieser Abschattung und entwickelt sich zurück. Das ist auch im Hinduismus diese Lehre. Nun, zum Schluss, wie geht's weiter. In diesem Zustand, wo wir Religionen haben, die uns Gott sei Dank erinnern, was es gibt, dass der Mensch auch einmal fasten kann oder dass er die Nahrung von Gott bekommt und dafür danken kann, dass gewisse Sachen verboten sind. Aber diese Regeln sind zum Teil ein bisschen quer zum heutigen Leben. Und trotzdem sind sie wertvoll als Erinnerung, als Stabilisationsfaktor, können aber auch Streit. Diese Religionen sind auch gefährlich. So eine NZZ-Zeitung, da liest man fortwährend, wie gefährlich die Religionen sind. Und Gott sei Dank, wenn sie im Hintergrund bleiben. Die Religionen müssen sich auch lernen, anständig zu benehmen, um die Welt, das ganze Leben zurückzugewinnen. Ob die Religionen das zurückgewinnen, das ganze Leben, es gibt Versuche, der IS versuchte, das ganze Leben zurückzugewinnen. Es gab eben früher im Christentum auch wieder so Tendenzen. Ob die Kirchen oder die einzelnen Konfessionen das Leben zurückerobern, ist problematisch. Ich glaube eher, dass die säkulare Welt sich annähert an die Religionen, dass im weltlichen Kontext die Menschen plötzlich merken, also es kann ja nicht sein, dass das alles so Materialismus ist, dass wir nur so aus der Materie entstehen und wieder vergehen. Man beginnt danach zu denken. Und wenn ihr rundherum schaut, in eine Buchhandlung geht, dann gibt es da massenweise Bücher über Reinkarnation, über feinstoffliche Körper, über richtige Ernährung, über viel mehr als jetzt über Christentum oder über Islam. Die Menschen sind eigentlich unterwegs und wir sollten es nicht verpassen, mit den Leuten im Gespräch zu sein. Denn es kann Symbiosen geben, es wird Streit geben, noch schimpfen die Religionen. Also meine reformierte Religion schimpft über alle diese Esoteriker, die meinen, sie können da ohne unsere Tradition Wege gehen. Aber dieses Gespräch ist nötig. Das läuft bereits und ich zum Abschluss ein paar Gedanken, wie das in Bezug auf Essen funktioniert. Dass da eigentlich die säkulare Religiosität bereits weiterentwickelt als viele religiöse Überbleibsel. Wenn wir nämlich beobachten, müssen heute immer mehr Nahrungsmittel in den Läden deklariert werden, weil die Konsumer, die wir alle sind, das wollen. Wir wollen wissen, wie eine Banane entsteht, also wie viele Pestizide da verwendet werden, wie die Arbeitskräfte behandelt werden. Und mehr gehen wir durch die Einkaufsläden und bedenken die Wege der Herstellung, wie diese Nahrung zu uns kommt. Ob wir uns dabei vielleicht auch ein bisschen schuldig machen, wenn wir etwas so und so unterstützen. Ich streite mit meiner Frau oft darüber, wenn ich Bohnen kaufe aus Marokko, sagt sie, also die sind da hierher gefahren worden, was soll das? Also in Marokko, die müssen auch leben, die wollen auch Handys kaufen und brauchen auch Geld irgendwo. Jetzt machen sie das mit den Bohnen. Okay, in Spanien weiß ich, dass die Asylbewerber, die ich im Gefängnis, ich mache noch Gefängnisseelsorge, Ausschaffungsgefängnis, erzählen mir jeweils die Schwarzen, wie sie die letzten 10 Jahre in Europa überlebt haben. Und in Spanien ist lässt man die gewähren, auch wenn sie illegal sind, weil sie zur Erntezeit billigste Hilfskräfte sind. Da können sie für 100 Euro arbeiten, die pflücken die Tomaten oder die ersten Erdbeeren und Heidelbeeren. Und wir haben so unsere billigen Nahrungsmittel. Also wir könnten da beliebig weit in die Tiefe gehen, aber es ist schon ein erster Schritt, wenn wir einfach ein Bewusstsein dafür haben. Und dieses Bewusstsein ist nicht einfach nur so ein weltliches Bewusstsein. Es kann da drin auch Mitgefühl sein, Verbundenheit mit diesen Menschen, eine gespürte Verantwortung. Auch angesichts Gottes lebe ich nach den Regeln meines Gottes. In alten Zeiten war das einfach beim Einkaufen, als es noch nicht so Transportflüge gab. Da wusste man auf dem Markt, ah, das kommt vom Nachbar, das kommt von dem. Das war alles, heute ist die Welt komplex geworden. Aber auch global, es ist auch schön, wie wir alle jetzt zusammenarbeiten, eine große Gemeinschaft bilden. das zum Einkaufen. Dann kommt das Zubereiten. Auch das haben schon die Shintoisten kennen, einen Gott der Küche. Das ist, den werde ich auch mal suchen und nach ihm fragen. Das ist einfach ein Aspekt Gottes, der jetzt das Wissen und die Tradition für die Kunst des Kochens ist. Es gibt eine schöne chassidische Geschichte auch dazu. Die Perle heißt die Frau des Rabbi Berchichewa. Von ihr ist überliefert, dass sie immer, wenn sie das Brot gebacken hat, das dann ihr Mann in der Synagoge gesegnet hat, dass sie gesagt, Herr des Himmels, hilf, dass mein Mann, wenn er die Brote segnen wird, auch diese heiligen Gedanken haben wird, die ich jetzt habe. Also sehr großes Selbstbewusstsein, sie weiß da mehr, was da geschieht mit diesen Broten, als ihr Mann. Möge er auch dann, wenn er das Brot segnet, dieses Bewusstsein haben. Also, was in der Küche geht, ist je nachdem sehr spirituell. Also, wenn das merkt man vielleicht auch in Restaurants, wenn da hässige Stimmung ist oder einer einfach das billigste Zeug kauft und die ungelernte Leute anstellt und Geld rausholen will, das merkt man in der ganzen Atmosphäre. Und es ist schön, in ein Haus zu kommen, wo man merkt, da ist mit Liebe, man wird erwartet. Die Küche hat die guten Sachen genommen und hat sie mit Vorfreude bereitet. Und auch das ist vielleicht mehr Spiritualität, als wenn man einfach sagt, Schweinefleisch nicht, aber alles andere, okay. Und hier, das ist erlaubt. Also es gibt eine Art Geistigkeit oder Tiefe oder Menschlichkeit, die Platz nehmen will, die man kultivieren könnte in der Küche. Und dann kommt das Wichtigste, das gemeinsame Essen, das wir eigentlich dreimal im Tag machen, mehr oder weniger oder sogar mehr. Und wenn Essen ist so etwas Lustvolles und wir brauchen es, um zu leben, und es ist zugleich etwas Gemeinschaftsbildendes, also das Essen ist das wirklich, wo wir wieder Religion entdecken könnten und nicht nur die alten Gesetze ein bisschen einhalten. Die alten Gesetze erinnern uns, dass Essen etwas Religiöses und Wichtiges ist. Und das Christentum bewahrt da auch so Geschichten vom himmlischen Mahl. Auch der Islam kennt das, dass man im Himmel essen wird. Essen wird dann vielleicht ganz anders sein als hier, weil es nicht mehr den Hunger zum Überleben ist, sondern es ist auch dann einfach Genuss, es ist Verbundenheit mit all den Elementen, die die Schöpfung bewahren. Es ist Gemeinschaft und mit diesem Ausblick auf die himmlische Gemeinschaft, auf das Essen, möchte ich diesen Vortrag schließen und danke für die Aufmerksamkeit.